A1 Dortmund Richtung Osnabrück Richtung Dortmund, der A2 Oberhausen Richtung Dortmund, Hannover zwischen Tammener Kreuz und Hamm-Introp 10 Kilometer.
Neu und radikal neu.
Tja.
Weitere Aussichten? Total
radikal
sonnig.
Frisierhauben aufsetzen.
Am 18. Mai diesen Jahres wurde in der Sendung Quer durch ein Buch von einem Autor namens Martin van Krefeld vorgestellt. Das Buch hat den Titel Das bevorzugte Geschlecht und erschien im April 2003. Die Redaktion von Quer durch hat in dieser Sendung nahezu lückenlos und unkommentiert aus diesem Buch 60 Minuten lang vorgelesen, ohne sich vom Inhalt des Buches zu distanzieren oder es zu kommentieren. Beziehungsweise doch, es wurde kommentiert, aber das waren dann eher wohlwollende Kommentare. Da viele Querfunk-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Thesen, die in diesem Buch vorgetragen werden, als diskriminierend und sexistisch empfinden, wurde diese Querdurchsendung vom 18. Mai in die Sendekritik genommen. Und am letzten Plenum, letzten Donnerstag, wurde über diese Sendung debattiert. Tatsächlich finden hier Stammtischthesen Einzug und in den nun folgenden 30 Minuten werden wir versuchen, anhand von Zitaten aus der Querdurchsendung vom 18. Mai zu belegen, dass in dieser Sendung Thesen vertreten wurden, Forderungen aufgestellt wurden, die wir als diskriminierend und sexistisch empfinden, und wir stellen noch fest, dass es sich dabei um Verstöße gegen das Redaktionsstatut handelt. Wir zitieren aus der quergelesenen Sendung vom 18. Mai. Um wirklich zu verstehen, wie ungerecht die Last verteilt ist, wollen wir einmal annehmen, Männer würden den Feministinnen einen Gefallen tun und Frauen mit Samenbänken versorgen, die nur Mädchen produzierten und selbst dann massenhaft sterben. In einem solchen Fall würde die Zivilisation, wie wir sie kennen, aufgrund der Tatsache, dass die Durchschnittsfrau immer von der Arbeit der Männer abhängig war, mit größter Wahrscheinlichkeit untergehen. Es würde kaum noch Bergbau, Ölförderung, Schwerindustrie, chemische Industrie und Fernverkehr geben und auch für die meisten Formen der Bauwirtschaft und viele Arten der Landwirtschaft, einschließlich der Forstwirtschaft, der Hochseefischerei und vielleicht der Aufzucht großer Haustiere, würde dies das Ende bedeuten. Unter diesen Umständen würden über 90% der heutigen Weltbevölkerung verhungern. Die Städte wären verlassen. Ein Großteil der Kultur, die ein Produkt der Städte ist, würde ebenfalls vernichtet. Die überlebenden Frauen würden wahrscheinlich auf einem auf Gartenbau basierenden primitiven Leben zurückkehren. Sie würden in Hütten leben und an einem ständigen Mangel an tierischem Eiweiß leiden. Geschichtlichen und vorgeschichtlichen Präzedenzfällen nachzuurteilen, würde ihre Lebenserwartung auf 40 Jahre absinken. Was für Männer am schwersten zu ertragen ist, oft dankt man ihnen nicht einmal, sondern beschwert sich über sie. Frauen, deren zukünftige Ehemänner dazu gezwungen waren, wie Sklaven zu arbeiten, um die von ihnen verlangte Brautgabe zu verdienen, beklagten sich darüber oder ließen zumindest in ihrem Namen Beschwerde erheben, dass Männer einen automatischen Vorsprung im Leben erhalten würden. Frauen, deren Männer so hart arbeiten, dass sie keine Zeit für die Familie haben, beschweren sich. Frauen, deren Männer den ganzen Tag zu Hause sind, beschweren sich auch. Soweit quergelesen am 18. Mai. Welche Grundannahmen stecken eigentlich hinter dieser Fiktion, die hier entworfen wird?
Ja, eigentlich gibt es da zwei Grundannahmen. Ich fange mal mit der ersten an. Und zwar wird hier Feminismus mit einer Theorie bzw. mit einer wahnhaften Haltung gleichgesetzt, der es um die Abschaffung von Männern geht. Feministinnen sind dann laut Martin van Krefeld Männerhasserinnen. Und implizit steckt auch noch drin, dass Feministinnen grundsätzlich weiblich sind. Also es kann gar keine Feministen geben. Ja, also Feminismus wird hier gleichgesetzt mit einer seltenen Form des Denkens, also Feminismus würde ich das eigentlich nicht unbedingt, als Feminismus würde ich das nicht unbedingt bezeichnen. Mir ist es eigentlich nur bekannt von Valerie Solanas Manifest der Gesellschaft zur Abschaffung von Männern. Ja, weiterhin steckt drin, dass Frauen keine harte Arbeit verrichten könnten. Also Bergbau, Ölförderung, Schwerindustrie, chemische Industrie, Fernverkehr, Bauwirtschaft, Forstwirtschaft und so weiter. Für all das heißt es, seien Frauen nicht befähigt. Also es wird eigentlich gesagt, dass Frauen zu schwach seien, zu ungeschickt und eventuell auch zu ehrgeizlos, um überhaupt in solche Bereiche vordringen zu können und zu wollen. Was da letztendlich dahinter steckt, ist eine komplett biologistische Argumentation. Also es wird generell von zwei einander ausschließenden Geschlechtskategorien ausgegangen. Und dabei wird allen Männern körperliche Kraft zugesprochen und allen Frauen wird körperliche Schwäche zugesprochen. Ja, und die Zugehörigkeit zu einer der Gruppen entscheidet über jedes Individuum, welche Fähigkeiten und Eigenschaften es besitzt. Und das heißt letztendlich, dass Biologie bzw. Natur der Grund dafür ist, was ein Mensch ist und wie seine soziale Position aussieht. Und die Frage nach den Ursachen?
Ja, also es ist ja so, dass es ja tatsächlich stimmt, dass weniger Frauen in bestimmten Berufen arbeiten. Ich vermute mal, dass einfach weniger Frauen bezahlt. Wir müssen hier vielleicht auch mal schauen, welcher Arbeitsbegriff hier dahinter steckt. Denn weltweit gilt es wahrscheinlich nicht, dass weniger Frauen in der Landwirtschaft zum Beispiel arbeiten, aber dass halt einfach in bestimmten Berufen weniger Frauen als Männer arbeiten. Und hier wird das festgestellt, dass weniger Frauen in bestimmten Berufen arbeiten und daraus folgert, dass die nicht in der Lage sind für diese Berufe. Aber wonach halt nicht geschaut wird, ist, was halt die tatsächlichen Ursachen sind, warum Frauen in bestimmten Berufsgruppen eben nicht arbeiten, vielleicht arbeiten dürfen oder sollen.
Ganz richtig, was du zum einen anschneidest, ist ja, dass hier gelogen wird, indem getan wird, als habe es die Frauen in Männerberufen nie gegeben und als gäbe es sie auch heute noch nicht. Und andererseits wird eben nicht nach gesellschaftlichen Ursachen gefragt. Es kann eigentlich auch in so einem Text nicht, der sowieso eigentlich komplett biologistisch argumentiert. Also die Biologie wird einfach als Ursache des Geschlechterverhältnisses angesehen. Vergessen wird dabei, dass es in unserer Gesellschaft einfach nach wie vor ein sehr rigides Geschlechterregime gibt. Das Menschen in zwei Klassen einteilt. Muss man eigentlich nur dran denken, wie das eigentlich aussieht, wenn ein Kind zur Welt kommt, ist eigentlich die erste Frage sofort, ja, welches Geschlecht hat das Kind? Und im Folgenden wird einfach anhand der Entscheidung oder der Unterscheidung die ganze Sozialisation, die Erziehung, die Rollenerwartung danach ausgerichtet.
In dem Buch, das in der Querdurchsendung am 18. Mai besprochen wurde, wird ja immer wieder der Begriff des Feminismus benutzt. Gibt es eigentlich den Feminismus?
Den Feminismus gibt es mit Sicherheit nicht. Martin van Krefel begeht den Fehler, dass er eine seltene Position, beispielsweise die einer Valerie Solanas, als mit dem Feminismus gleichsetzt. Von Valerie Solanas gab es ein Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer. Ob dieses Manifest überhaupt als feministische Schrift angesehen werden kann oder muss, finde ich sowieso zweifelhaft. Ja, grob lassen sich vielleicht drei unterschiedliche Richtungen des Feminismus benennen, die größtenteils sehr verschieden und sich gegenseitig ausschließend sind. Zum einen gibt es den Differenzfeminismus, der seine Hochblüte hauptsächlich in den 80er Jahren hatte. Dafür steht die Philosophin Luce Irigaray. Irigaray ging von essentiellen Unterschieden zwischen Männern und Frauen aus. Ihr ging es darum, das, was ich eigentlich als gesellschaftlich definierte weibliche Eigenschaften benennen würde, die gleichzusetzen oder höher zu bewerten als die männlichen, sogenannten männlichen Eigenschaften. Sie wollte eigentlich zum neben des männlichen Subjektstatus noch einen weiblichen Subjektstatus einführen. Als Aufgaben der Frauen sah sie eigentlich gleich wie etwa eine reaktionäre, patriarchale Haltung, den Aufgabenbereich Kindererziehung, Haushalt, komplett die weibliche Sphäre. Dann gibt es den Gleichheitsfeminismus. Dafür steht hauptsächlich Simone de Beauvoir. Nee, für Simone de Beauvoir ging es darum, dass Frauen den männlichen Subjektstatus erlangen sollten. Und als neuere Richtung des Feminismus ist mit Sicherheit die Position von Judith Butler vorzustellen, also der sogenannte poststrukturalistische, diskursanalytische oder auch dekonstruktivistische Ansatz, demnach die Unterschiede zwischen Männern und Frauen generell gesellschaftlich konstruiert sind. Das heißt, Judith Butler sieht nicht nur Gender, das soziale Geschlecht, sondern auch Sex, das sogenannte biologische Geschlecht, als gesellschaftlich konstruiert an. Sie geht davon aus, dass die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Bereich auch schon wieder eine gesellschaftliche Konstruktion ist, die eingebettet ist in die gesellschaftliche Unterscheidung zwischen Natur und Kultur.
Ja, und jetzt hören wir nochmal in die Querdurchsendung vom 18. Mai rein und hören uns an, welcher Feminismusbegriff hier zugrunde liegt. Zitat Querdurch vom 18. Mai. Von Kollontai und de Beauvoir bis hin zu Greer und Dworkin ist der Feminismus vielleicht größtenteils der Versuch von Frauen, die keinen Mann für sich gewinnen konnten, sich an ihren glücklicheren Schwestern zu rächen. Soweit die Querdurchsendung vom 18. Mai. Die Sendung geht sogar noch weiter, indem sie im Prinzip ja sogar die strukturelle Gewalt der Gesellschaft gegenüber Frauen leugnet. Und es ist sogar noch weiter, indem sie Frauen eigentlich für die Trennung zwischen den Geschlechtern verantwortlich macht. Wir hören mal kurz rein, welche Textpassagen hierzu in Querdurch am 18. Mai gelaufen sind. Es folgt ein Zitat aus der Querdurch-Sendung vom 18. Mai. Vor diesem Hintergrund sind zwei Szenarien denkbar. Erstens werden die unzähligen Klagen der Frauen und vor allem solche, die die sexuelle Belästigung betreffen, zu einer wachsenden Kluft zwischen den Geschlechtern führen. Wer hätte damit gerechnet, dass aus den die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts kennzeichnenden Versuchen nachzuweisen, dass Frauen in allen Bereichen genauso gut sind wie Männer, diese weinerlichen, unglücklichen Opfer sexueller Belästigung der 90er Jahre und des 21. Jahrhunderts geboren werden würden. Ende des Zitates. Wie muss man sich eigentlich die strukturelle Gewalt, die in der Gesellschaft gegenüber Frauen herrscht, vorstellen?
Ich liefere erstmal eine Definition. Strukturelle ist die ungleiche Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen, das heißt ökonomischer, bürokratisch-technischer oder kultureller Macht. Ich würde nicht nur sagen, es ist die ungleiche Verteilung, sondern es ist auch der ungleiche Zugang.
Also mir fällt dazu ein, einfach eine grundsätzliche Benachteiligung oder Zugangsverweigerung zu bestimmten Bildungen oder Bildungsmöglichkeiten aufgrund der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht.
Ja, und es fängt wahrscheinlich auch schon viel früher an, dass es nicht nur dann ab einem gewissen Alter, wenn sozusagen die Individuen schon erwachsen sind und vor der Berufsentscheidung stehen oder vor der Studienauswahl stehen, dass dann erst so eine Zugangsverweigerung stattfindet. Sondern ich denke mal, das sind Strukturen, die viel früher ansetzen, dass eben Kinder schon in eine bestimmte Richtung gelenkt werden durch Unterstützung oder ja, beziehungsweise durch Lenkung von Interessen, dass einfach Kinder nach wie vor, ob sie jetzt weiblich sind oder männlich sind, in ganz unterschiedliche Richtungen gelenkt werden sollen.
Zum Beispiel, indem zu einem Jungen gesagt wird, hey, du bist doch ein Junge, du weinst doch nicht. Oder zum Beispiel, hey, du bist doch ein Mädchen, mach dich doch nicht schmutzig beim Fußballspielen.
Mhm. Genau, sieht man ja auch bei Kinderspielzeugen noch. Mädchen bekommen dann eher Spielzeuge wie Puppen, die dann einfach das emotionale, fürsorgliche, kommunikative, interaktive Element ausbilden sollen.
In der Sendung wird ja auch noch weiterhin behauptet, dass hauptsächlich Männer die Opfer von Gewalttaten sind, was was vielleicht auch stimmen mag, ist auch völlig ganz egal, braucht man nicht rumzuzählen. Aber was völlig ignoriert wird, ist, dass zum Beispiel Frauen fast grundsätzlich immer Opfer von männlichen Gewalttätern werden. Ne? Das ist zum Beispiel auch eine Tatsache, die in dieser Sendung völlig geleugnet wird. Ja, ein weiteres Beispiel für die strukturelle Gewalt ist, dass Frauen im Allgemeinen für die gleiche Arbeit geringer entlohnt werden als Männer. Und es folgt ein weiteres Zitat aus der Querdurchsendung. Dieser Gedankengang erhält auch die Tatsache, dass so viele erfolgreiche Frauen für ihre schwächeren Schwestern nichts als Verachtung empfinden. Nach Ansicht von Premierministerin Golda Meir waren Feministinnen verrückt und durchgedreht. Premierministerin Indira Gandhi verriet die Sache der Frauen, indem sie sagte, dass sie sich nicht als Frau betrachte. Premierministerin Margaret Thatcher wollte mit Feministinnen nichts zu tun haben. Die mit einem Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftlerin Christiane Nusslein-Vollhardt behauptete, viele ihrer Kolleginnen würden der Wissenschaft schaden, indem sie über den Feminismus plapperten, statt in ihrem Bereich zu arbeiten. Diese und zahllose nicht sogenannte Heldinnen sind stolz auf ihre Fähigkeit, sich in einer wettbewerbsorientierten Welt durchzusetzen und Männer mit den eigenen Waffen zu schlagen. Soweit quer durch. Ja, zu dieser Textpassage lässt sich eigentlich mehreres sagen. Also erstmal fällt mir auf, er nimmt einen Haufen Idiotinnen, als um bestimmte Thesen zu bezeugen. Ja, aber dass auf dieser Welt ein Haufen Idioten irgendwelchen Müll reden, das weiß jeder. Und ist halt einfach die Frage, warum nimmt er auf einmal Margaret Thatcher in den Zeugenstand? Hat es irgendwie eine Beweiskraft jetzt, weil Margaret Thatcher eine Frau ist? Oder was soll das?
Ja, zweitens stellt sich einem auch die Frage, weshalb an dieser Stelle Arbeit und Lohnarbeit plötzlich als komplett positives gesellschaftliches Verhältnis dargestellt wird. Es fehlt einfach komplett eine Infragestellung kapitalistischer Vergesellschaftungsform. Es wird einfach als positives gesellschaftliches Verhältnis vorausgesetzt und die Männer, die quasi dafür sowieso geboren sind, sind sowieso toll. Und die Frauen, die wenigen Frauen, die in dieser Männerliga da noch mitspielen wollen und können, das sind dann die sogenannten Heldinnen.
Ja, also die werden einfach gelobt, statt eigentlich den Lehrstoff komplett in Frage zu stellen, um den es hier geht. Ja, und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, was vielleicht auch ganz gut zu Margaret Thatcher passt, die ja da als Zeugin berufen wurde, ist vielleicht auch ein Ausschnitt aus einem Lied, was auch in dieser Querdurchsendung gelaufen ist. Das spielen wir mal kurz hier an.
Wer unterbricht die Routine? Wer kauft der teure Vitrine? Wer macht uns früh zur Ruine?
Es beginnt schon bei der Amme, sucht die Frau Cherche la Famme.
Ich geb privat jedem Mann einen Rat und sag, schau, vertrau dem Chruschtschow, dem Nasser, dem Tito, dem Franco lieber als einer Frau.
Tja, scheinbar vertraut die Querdurch-Redaktion eher dem Faschisten Franco als einer Frau. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir wollen nochmal sagen, hier findet eine Sendekritik statt an einer Sendung, die am 18. Mai diesen Jahres in Querdurch auf Querfunk gelaufen ist. Und wir besprechen diese Sendung, um nochmal klarzumachen, dass das, was damals gelaufen ist in der Sendung, nicht die Meinung der gesamten Querfunkredaktion darstellt. Querdurch am 18. Mai. Ein weiterer Grund dafür, warum der Feminismus möglicherweise scheitert, ist die Art und Weise, wie Feministinnen Frauen behandeln, die sich weigern, ihrem Ruf zu folgen. Und umgekehrt. Berufstätige Frauen beschuldigen nicht berufstätige Frauen, keinen Beitrag zur Befreiung der Frauen zu leisten. Nicht berufstätige Frauen werfen ihren berufstätigen Schwestern vor, keine Frauen zu sein. Bei einigen Umfragen sagte die Hälfte der Frauen, andere Frauen hätten sie am Arbeitsplatz unfair behandelt. 4 von 5 Frauen behaupten, von Chefinnen sei oft keine Unterstützung zu erwarten und ziehen es vor, für einen Mann zu arbeiten. Frauen werten oft die Arbeit ihrer Schwestern ab, indem sie zum Beispiel die Hausarbeit als Pseudowissenschaft und die Versorgung der Kinder als die Tätigkeit von Muttertieren bezeichnen. Schließlich erfanden die selbsternannten Powerfeministinnen den Begriff Opferfeministinnen, den sie vorwerfen, immer über alles zu jammern und nichts zu tun. Um erneut de Beauvoir zu zitieren, Frauen gehen gnadenlos miteinander um. Soweit quer durch.
Was hier sofort auffällt, ist natürlich, dass der letzte Satz, das Zitat von Simone de Beauvoir, komplett aus einem Kontext gerissen ist. Es mag ja mit Sicherheit oft zutreffen, dass Frauen nicht gerade freundlich oder konkurrenzlos miteinander umgehen. Nur in dieser Pauschalisierung ist es einfach wieder total dumm. Und außerdem ist auch immer zu fragen, was treibt Frauen untereinander zu dieser Konkurrenz an?
Ganz interessant ist auch, dass er einzelne Formen des Feminismus herausgreift, der Autor, beziehungsweise die Querdurchredaktion. Es werden also einzelne Formen des Feminismus positiv herausgegriffen, um den Feminismus im Allgemeinen wieder in Misskredit zu bringen. Also ganz interessant, wie hier sich einige Quellen bedient wird, um wieder anderes zu diffamieren. Also was hier einfach ganz klar stattfindet, ist ein Gegeneinander-Ausspielen von Frauen gegeneinander. Im Prinzip findet hier das Prinzip Teile und Herrsche statt. Was übrigens völlig vergessen wurde bei dieser Aufzählung, ist vielleicht mal nachzufragen, wie viele Frauen sich schon darüber beschwert haben, dass sie von Männern unfair am Arbeitsplatz behandelt wurden.
Was außerdem noch auffällt, ist, dass hier quasi automatisch davon ausgegangen wird, dass die Frauen, die berufstätig sind und ihre nicht berufstätigen sogenannten Schwestern Feministinnen sein sollen und andersrum eben auch. Wir sagten, dass Frauen an sich Feministinnen sind. Also die Argumentation, die hier stattfindet, ist eigentlich super bescheuert und kompliziert. Im Grunde wird hier gesagt, Feminismus habe keine Chance, weil nicht berufstätige Frauen berufstätige Frauen beschuldigten und berufstätige Frauen beschuldigten. Und gewissermaßen gesagt wird, die berufstätigen Frauen hätten automatisch eine feministische Position.
Gut, also es findet im Prinzip ja ein bisschen so eine Gleichsetzung statt. Also berufstätige Frauen gleich Feministinnen und nicht berufstätige Frauen nicht Feministinnen. Aber ganz so eindeutig ist es ja nicht. Aber, ja. Aber wie du vorhin ja schon gesagt hast, der Knackpunkt ist der, es wird ja gesagt, solange die Frauen sich gegenseitig zerfleischen, hätte der Feminismus einfach keine Chance.
Ja, wird hier gesagt, und das ist halt einfach auch so eine irrige Annahme, zu denken, Frauen müssten automatisch Feministinnen sein. Und Männer könnten nicht Feministen sein. Und wenn sie es doch sein wollten, dann seien sie nur von irgendwelchen Feministinnen unterdrückt.
So, und was ihr jetzt hören werdet aus der Querdurchsendung vom 18. Mai diesen Jahres, schlägt ihm fast den Boden aus. Hier folgt im Prinzip ein Glaubensbekenntnis von Männern und das auf die absolut weinerlichste Art und Weise, wie man sich nur vorstellen kann. Und anhand der Sprache stellt man auch schon fest, an wen sich das ganze Buch eigentlich nur richtet. Es wird nämlich komplett nur in der Wir-Form gesprochen und richtet sich an die armen Männer, die sich scheinbar selbst ausbeuten. Wir hören mal kurz rein. Und ein letztes Zitat aus der Querdurchsendung. Uns Männern ist völlig klar, dass die Natur, indem sie uns, noch einmal Nietzsche, zum unfruchtbaren Tier macht und uns zwingt, um Frauen zu kämpfen, uns in das unbedeutendere Geschlecht verwandelt. Da wir mit kräftigeren, robusteren Körpern ausgestattet wurden, hat sie uns auch dazu versehen, als Lasttiere zu fungieren. Da wir nicht ohne die Frauen sein können, stören uns ihre Privilegien in der Regel nicht. Und in unserem tiefsten Inneren wollen wir auch gar nicht, dass sich die Situation ändert. Schließlich wurden wir alle von Frauen zur Welt gebracht und in gewisser Weise zahlen wir nur eine Schuld zurück, selbst wenn die Last gelegentlich schwer ist. Und selbst wenn wir, die wir diese Last tragen, manchmal gezwungen sind, unser Leben zu opfern. Würden wir aufhören, Frauen zu unterstützen, würden wir nicht nur unsere Existenz aufs Spiel setzen, sondern auch unsere Selbstachtung verlieren. Vielleicht ist der wirkliche Grund, weshalb Frauen nie an einem Krieg teilgenommen haben, der, dass wir aus Liebe zu ihnen lieber sterben, als zusehen, wie sie sterben. Es wäre doch schön, würden wir von Zeit zu Zeit inmitten des unaufhörlichen Stroms von Beschimpfungen den Klang einer angenehmen weiblichen Stimme hören, die sagt: Danke, Kamerad. Soweit quer durch am 18. Mai. Ja, das bietet wohl Martin van Krefeld und die Querdurch-Redaktion jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen. Aber okay, Polemik zur Seite. Es werden auch hier ein paar absolut abstruse Dinge behauptet, zum Beispiel die Ursache von Krieg sei die, dass Männer ziehen in den Krieg, um das Leben ihrer Frauen zu schützen, was ja wohl komplett negiert, aus welchen Gründen tatsächlich Krieg geführt wird, nämlich aus kapitalistischen Gründen. Um Geld dreht sich ja letztendlich.
Was Martin van Krefeld hier vornimmt, ist einfach, dass er Krieg als natürliche Gegebenheit, als Naturtatsache auffasst. Und es fehlt komplett eine Untersuchung der ökonomischen Hintergründe, die zu Krieg führen.
Ja, und weiterhin wird auch die Frau völlig reduziert in ihrer Rolle als Lebensspenderin, als Gebärende, als Gebärmaschine und als Erhalterin der Sippe, die deswegen halt auch nicht mit in den Krieg ziehen darf und geschützt werden muss.
Ja, die Frau ist demnach nichts anderes als nur eine Funktion oder eine Möglichkeit, durch die hindurch Männer sich fortpflanzen können, also zur Erhaltung der patrilinearen Tradition.
Und dann natürlich auch, und da sind wir wieder beim Punkt, der am Anfang kam, warum auch die Frauen daheim bleiben sollen, was Arbeit betrifft. Die Frau soll eben halt auch die männliche Erbfolge sichern.
Was eigentlich nochmal unterstrichen gehört, ist, dass immer wieder im Text von Martin van Krefeld gesagt wird, dass die weibliche Rolle die wesentlich angenehmere sei. Also es wird gesagt, Frauen blieben zu Hause, würden sich von Männern aushalten, würden Kinder großziehen, müssten Gartenarbeit leisten und hätten insgesamt ein sehr angenehmes, kontemplatives Leben. Es wird dabei einerseits gar nicht berücksichtigt, dass heutzutage eigentlich nur sehr wenige Frauen noch in der Art leben können, weil doch zumeist auch männliche Lohnarbeit nicht mehr genügend Verdienst erbringt, um eine Familie zu ernähren. Und es wird, wenn es denn diese Reinform der Hausarbeit und Kindererziehung dennoch in Einzelfällen geben sollte, wird einfach ganz vergessen, welchen Preis Frauen eigentlich dafür zu bezahlen haben.
Ja, das war die Was-ist-los-Sendung von heute. Wir haben den Versuch unternommen, die Querdurch-Sendung vom 18. Mai zu kritisieren. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, einige Punkte herauszugreifen und anhand dieser Punkte klarzumachen, in welcher diskriminierenden Art und Weise die Querdurch-Redaktion die Trennung der Geschlechter gerechtfertigt hat.
Was zudem die ganze Zeit in Martin van Krefelds Buch Das bevorzugte Geschlecht stattfindet, ist die generelle Abwertung dessen, was gesellschaftlich zunächst als weiblich definiert wurde, nämlich Hausarbeit und Kindererziehung. Das ist deshalb auch so perfide, weil zunächst weibliche Kinder genau auf diesen weiblichen Bereich hin erzogen werden und letztendlich nichts anderes stattfindet, als dass genau dieser Bereich immerzu abgewertet wird. Keine Lösung wäre es allerdings, jetzt im Gegenzug diesen sogenannten weiblichen Bereich aufzuwerten, denn damit würde man nichts anderes machen, als Frauen eben genau wieder in diesem Bereich zu belassen, beziehungsweise ihnen diesen Bereich zuzuschreiben. Das ist das, was der Differenzfeminismus macht.
Also, das heißt, du willst nochmal darauf eingehen, dass keine Hierarchisierung zwischen den verschiedenen Geschlechtern stattfinden soll.
Genau, es sollte eigentlich nicht nur keine Nicht-Hierarchisierung zwischen den Geschlechtern stattfinden, es sollte eben auch keine geschlechtsspezifische Zuteilung von Interessen, von Fähigkeiten, von Eigenschaften mehr stattfinden. Ich denke, es gibt einfach einen Pool an kulturellen Leistungen, Techniken und Fähigkeiten, die eigentlich allen Menschen zugänglich gemacht werden sollten.
Was man noch dazu sagen muss, es ist nicht nur die Position von Martin van Krefeld, sondern auch die Position der Querdurch-Redaktion, die auf dem Plenum letzten Donnerstag auch bekräftigt hat, ja, Martin van Krefeld sagt im Prinzip das, was auch die Querdurch-Redaktion denkt. Also die Querdurch-Redaktion hat sich auch auf Nachfragen auf dem letzten Plenum nicht von den Aussagen in diesem Buch und in ihrer letzten Sendung distanziert.